geilen Typen und Typen da draußen, ey, zwei Striche packen, also so voll der coole, abgefahrene, geile Podcast und so, mit zwei total coolen Typen, und dann kannst du so voll easy peasy, Alter, mal einfach so locker hängen lassen und ey, ich bin auch mit dabei, also quasi, also so sinngemäß, ja. Ey, Jungs, geht's euch beiden gut? Ey, ihr haltet euch da irgendwas vom Mund, was? Geht's denn so? Ja, ist geil, ja. Ich bin eure Eierlikör.
Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei Strichhopp-Button aus.
Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Episode von Zwei Stricher packen aus. Guten Morgen, Olli.
Hallo, guten Morgen, Michael Holschulte, Cartoonist aus, wie sage ich, Essen?
Essen.
Essen, ne? Ja.
Der Bochumer sitzt mir gegenüber. Wir haben heute viel vor, allerdings muss ich vorher noch eine Sache erzählen. Die muss ich dir natürlich jetzt aufs Brot schmieren. Ich hatte zwar gesagt, ich rede nie wieder über den Preis, den ich gewonnen habe im Januar.
Ja.
Den Deutschen Karikaturenpreis der Zeitung. Ich habe letzte Woche erfahren, die erste Ausstellung ist vorbei, die wandert jetzt weiter. Also die Ausstellung in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz.
Eine sogenannte Wanderausstellung.
Richtig. Und die erste Rutsche haben die genutzt, um eine Publikumsabstimmung zu machen.
Nein.
Und ich habe tatsächlich Doppelwumms.
Du hast Doppelwumms.
Ich habe auch noch den Publikumspreis
gewonnen. Hast auch noch den Publikumspreis gewonnen.
Ja.
Da sage ich mal, herzlichen Glückwunsch.
Ein Urlaub.
Micha, ein Urlaub hast du gewonnen?
Nein. Im Wohlfühlhotel Alte Rebschule in Rheinland-Pfalz. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Salz in meiner Wunde.
Das klingt jetzt aber auch so, dass man da jetzt nicht unbedingt freiwillig hinfahren möchte.
Doch, das ist ein sehr schönes
Wellness-Hotel. Du hast schon gegoogelt.
Super, super alles.
Sauna?
Das Problem ist nur, dass das halt auch irgendwie sehr viel mit Wein zu tun hat und ich trinke ja nicht. Und meine Frau ist im siebten Monat. Das heißt, wir haben
und da hast du dir
jetzt
gedacht,
auf nächstes Jahr
vertagt. Olli, und deine Frau wollt ihr nicht mal nach Rheinland-Pfalz?
Nein.
Ach scheiße.
Nein, den habe ich mir redlich verdient. Dank einer Labstimmenden.
Du trinkst kein Alkohol und willst aufs Weingut.
Ich will das Wellness, möchte ich da gerne mitnehmen. Und ich würde ganz gerne noch zwei Sachen abhaken. Du spielst am wievielten am Bahnhof Langendreher?
17.05.
17.05. Da sind auch noch Tickets für
euch. Da gibt's auch Karten, ja.
Ja, und ich spiele nächsten Donnerstag, wir nehmen hier gerade am Samstag, den, weiß ich nicht, 24. Februar auf. Am Donnerstag spiele ich in Hamburg, da sind auch noch Tickets für erhältlich. Steht alles in den Shownotes. Und damit war es jetzt eigentlich erstmal an.
Ich bin am 5.3. bin ich noch im Pitcher im Düsseldorf.
Ist aber schon
aber ausverkauft. Das ist schon ausverkauft.
Vielleicht kann man da über Kontakte noch rein.
Ja, einfach die Gästeliste ist wohl auch voll.
Scheiße.
Ich glaube, weil ich bin ja, mich kennt man ja nicht wirklich. Ich muss wahrscheinlich mich da um Kopf und Kragen reden, damit ich da überhaupt reinkomme. Obwohl ich Gast bin. Mal gucken.
Ja, das könnte sein, aber man kann ja schon mal sagen, dass die wahrscheinlich aufgrund unseres Podcasts darauf gekommen sind, den Chris dann auch einzuladen, weil er hier einen sehr super Eindruck gemacht hat. Schöne das Grüße.
Kann ich nicht sagen, aber wir haben ja auch jemanden eingeladen.
Ja.
Heute. Und
damit kommen wir jetzt wirklich zu unserer Folge.
Ja, genau. Wir fangen jetzt mal an.
Ja. Unser Gast heute, da haben wir uns ja relativ schnell einig werden können, dass wir ihn unbedingt dabei haben wollen, weil ich hatte so das Gefühl, so die letzten... Ja, das letzte Jahr da im Grunde genommen haben sich unsere Wege immer sehr, sehr gekreuzt. Nicht nur persönlich, sondern auch, wie sich rausstellt, durch sehr, sehr viel gemeinsame Bekannte und Freunde. Und das wurde so viel, dass jetzt eigentlich kein Weg dran vorbeiführte, dass wir jetzt heute den guten René Steinberg da haben.
Ja. Yeah.
Hallo René.
Hallo. Ich freue mich. Dankeschön.
Hey, schön, dass du da bist.
Ja.
Wir müssen natürlich jetzt auch noch ein bisschen was zu dir erzählen. Du bist...
Gerne.
Beziehungsweise, ich starte mal mit einer Frage. Wenn du mit deinem Bühnenprogramm unterwegs bist, nennst du dich dann Kabarettist oder Comedian?
Oh Gott, jetzt fangen wir gleich damit an. Das ist
ja gleich so eine investigative,
ja, der
Herr Holschulte, so eine journalistische.
Ja, es steht ja nur.
Abend in der Badewanne gelegen.
Es trifft, also eigentlich ist damit jetzt die nächste Stunde schon gefüllt. Genau mit der Beantwortung dieser Frage. Es ist ja ein sehr deutsches Phänomen. Mir ist es Schnuppe. Ich würde tendenziell, wenn ich mich jetzt hart entscheiden müsste, dann doch zum Kabarett gehen, weil beim Kabarett das Ding mit der Haltung da drin ist.
Okay.
Nicht das mit dem Politischen, da bin ich jetzt gerade zur Zeit nicht besonders interessiert. Aber naja, also Witze zu erzählen, ich meine, eigentlich, komm, also da könnt ihr doch auch mitreden, oder? Das ist doch auch euer, ja, macht man jetzt den einfachen, weil es einfach, macht man jetzt den Scherz, macht man den Witz, wo man den Lacher abräumt, oder macht man etwas, wo noch irgendein Gedanke hintersteht? Und ich versuche bei meinem Programm den einen oder anderen Gedanken mit reinzupacken. Und das ist traditionell in Deutschland beschrieben mit Kabarett.
Also ich habe mal einen sehr, sehr guten Witz zu dem Thema gehört von Bernd Gieseking. Auch schöne Grüße. Was ist der Unterschied zwischen einem Comedian und einem Kabarettisten?
Ja, der Comedian macht's, wie war das nochmal?
Wegen dem Geld und der Kabarettist des Geldes wegen. Und da sind wir natürlich, aber es ist eine schöne Überleitung, weil du auch Germanistik studiert hast. Ja.
Ich verstehe den Witz nicht.
Ja.
Das sind die Rollen, sind hier verteilt, was so geht.
Jetzt, das sieht man sogar bei den Preisen, die wir gewinnen.
Naja, Preise kommen wir später noch.
Weil hast du einen Preis gewonnen?
Du hast ja einen Preis gewonnen. Nee, er hat auch einen Preis gewonnen. Das hat er so letztes Jahr.
Der René und ich haben schon mal zusammen einen Preis gewonnen.
Ich erinnere mich, das hast du letztes Jahr auch schon mit angegeben. Das war auch so ein Schnittpunkt im Grunde genommen, wo dein Name ja auch gefallen ist. Und dann, wir haben uns auch öfter mal jetzt getroffen. Aber du hast auch Germanistik studiert in Essen und danach dann auch im Zeitungsbereich gearbeitet.
Ja.
Und dann bist du darüber auch zum Radio gekommen oder wie ist das gelaufen? Mhm.
Naja, davor geschaltet war noch, dass ich Anfang der 90er ein NRW-Abi gemacht habe. Also ja, sagen wir, wie es ist, man wurde da ja irgendwie, also du musst es ja schon hart ausweichen, um es nicht zu bekommen.
Olli, hast du ein Abi?
Bitte?
Hast du ein Abi?
Nein. Also, aber weißt du, ich kann damit umgehen. Also ich krieg's ja immer so. Ne? Also
wenn er sagt, man musste schon einiges dafür tun, es nicht zu bekommen,
dann ist das halt jünger, der ist jünger, der René.
Aber dann hat er halt was dafür getan.
Ja, genau. Ich habe halt alles dafür getan.
Ja. Und dann war ich fertig und dachte, ach hoppla, ich bin ja jetzt, ich war strunzenblöd, glaube ich. Also und sehr naiv und hab dann erst gedacht, was mach jetzt? Ach du, jetzt muss man was machen. Ach guck. Und dann machten alle irgendwie eine Ausbildung. Dann habe ich mich beworben, wurde zum Glück nirgendwo genommen. Hatte da sehr skurrile Begegnungen auch mit irgendwelchen Personalchefs. Weiß ich noch, wo einer, der mir dann sagte so, naja, dann schob mir so meine Bewerbungsunterlagen wieder rüber und sagte, dann machen Sie doch lieber das, was Ihnen Spaß macht.
Weißt du noch, was das für eine?
Das war Beruf wahrscheinlich war? Irgendwie Büro, Außenhandels, Großhandels, irgendwas Kaufmännisches. Okay. War es das? Wo ich wirklich gar nicht genau weiß, warum ich das irgendwie nur, ja, musste halt was machen. Hatte dann eine schlaflose Nacht, hab gedacht, weißt du was, und jetzt machst du wirklich das, was dir Spaß macht. Du hast immer sehr gerne gelesen. Also studiere ich jetzt mal Germanistik. Guck mal, was passiert. Und in der Antrittsvorlesung oder Begrüßungsvorlesung sagte der Professor, damals noch Geisteswissenschaften, Magisterstudiengang, der sagte halt den durchaus wichtigen Satz, machen Sie bloß was nebenher, sonst wird das alles nichts. Da ist was dran. Und da habe ich mich dann schnell beworben für ein Praktikum bei der WAZ und wurde auch eine, und von da an fingen sehr viele glückliche Fügungen an. Eine glückliche Fügung war, dass ich genommen wurde oder zugelost wurde der WAZ Stadtteilzeitung Essen-Kettwig. Mhm. Eine sehr kleine Redaktion und da konnte man einfach...
Zugelost als Volontär oder wie? Was war
das? Als Praktikant. Ne? Da wurden Praktikant. Halt so Praktikanten, die wurden halt verteilt. Also und dann kam ich nach Essen-Kettwig und das war super. Weil halt eben eine sehr kleine Redaktion, auch die Kettwig nicht kennen, können sich vielleicht vorstellen, dass da nicht täglich die heißesten News stattfinden. Und so konntest du schon ganz gut das journalistische, naja, also auch das lokale Lernen, gucken, was passiert und woraus kann ich eine Geschichte machen.
Das Wem sagst du das? Ich habe angefangen zu zeichnen für die Lokalredaktion der WAZ in Herten.
Na guck.
Und das ist, glaube ich, mit dem Zeichnen dann nochmal eine Spur heftiger, als überhaupt Themen zu finden, über die man schreiben kann. Also,
siehst du, da unterscheidet, du hast ja auch Germanistik studiert, ich bin ja nicht, also ihr sagt nämlich WAZ, ich sage immer WAZ.
Ah, siehst du, ja.
Das ist schon der Unterschied zu erkennen, wahrscheinlich.
Und hast du irgendwo angefangen zu
auch bei einer Lokal? Ich hab Dekorateur gelernt, also dann nach der Schule.
Ja.
Ich war nicht bei der Lokalzeitung, ich war bei Horten in Witten. Hab Schaufensterpuppen angezogen und auch ausgezogen.
Hast du eigentlich den Darth Vader Kopf noch?
Nee, den habe ich nicht mehr. Ich habe so einen Darth Vader Kopf abgegriffen aus der Spielzeugabteilung. Das war mal irgend so ein Display von Lego oder was weiß ich. Und der hatte so auch Quatsch, ne? Der rote, blinkende Augen, was der Darth Vader gar nicht hat. Aber das haben die so gebaut. Und den habe ich dann mitgenommen, den hatte ich eine Zeit lang in meinem Zimmer stehen. Und den habe ich dann mal mit auf eine Silvesterparty genommen, als Dekoration, und dann war der weg. Ja.
Ich war nicht bei dieser Silvesterparty, ich war schon meine Hände in Unschuld.
Das ist Jahre, Jahrzehnte, würde ich fast sagen, her. Nein, deshalb war ich, diese kurze Abschweifen.
Intermezzo.
Wir waren bei der Lokalredaktion in Kettwig. Wie viele Leute waren denn da? Wenn du sagst klein. Vier Leute, fünf Leute.
Da war die Chefin, da waren 1 bis 2 Redakteure, ein Fotograf und ein Pauschalist. Und halt 2, 3 freie Mitarbeiter.
Gab es auch einen eigenen Sportteil für den Lokalteil dieses Stadtteils?
Ich glaube ja.
Das war aber doch früher, war das doch Luxus oder beziehungsweise gibt es auch heute nicht mehr, oder?
Nein, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Also muss ich jetzt einmal so aus der Geschichte heraus...
Du als Aufsichtsratsvorsitzender der Funke Mediengruppe...
Ich habe es damals sehr live mitgekriegt, dass zum Beispiel im Kreis Recklinghausen wirklich jede Kreisstadt dort hat, also jede Stadt des Kreises, des Fests Recklinghausen hat eine eigene Lokalredaktion und das wurde dann aufgrund irgendwelcher Deals so damals mit dem Bauer Verlag alles eingestampft, eine Zentralredaktion rausgemacht und dann gab es dann für jede Stadt vielleicht noch eine Seite und damit im Grunde genommen das Alleinstellungsmerkmal von der WAZ auch dahin eigentlich.
Ja,
ne?
Total. Und damals, also das war auch eine glückliche Fügung, in dieser Zeit zu sein, wo die Infrastruktur noch da war, wo die Ausgabe relativ regelmäßig erschien, wo Platz, der zu füllen war, vorhanden war. Und einfach sofort gesagt wurde, ja, alles klar, Junge, wenn du Bock hast, dann geh raus, mach, bring die Geschichten, recherchier mal, guck mal, was interessant ist. Und da konnte ich mich sehr austoben. Das war super. Und habe dann auch, wie gesagt, Gast der vorletzten Folge, Alexander Waldhelm, mit dem Film, da konnte ich natürlich auch viel mit anfangen, weil ich auch alle möglichen Arten von Kaninchenzüchtern und so weiter, also das habe ich ja alles auch miterlebt. Und ich glaube, dass da auch schon früh anfing, na, so ein Grundinteresse für Menschen und eine Haltung zu Menschen. Also nämlich die Haltung, dass man nicht sagt, boah, die komischen Gestalten da, was sind das denn für komische Typen, ne, bekloppt oder sonst wie, sondern dass ich das immer auch ja irgendwie nett bis vielleicht sogar liebenswert fand.
Aber du hast natürlich dann auch zu einer Zeit als Lokaljournalist gearbeitet, wo man als Lokaljournalist irgendwo hinkam und die Leute sich noch gefreut haben, ne?
Stimmt.
Das ist eine Entwicklung, die ich auch jetzt so sehe, auch wenn man die Kommentarspalten irgendwie bei sozialen Medien von Zeitungen sieht, dass ja im Grunde genommen eine Person non grata inzwischen, ein Lokaljournalist oder überhaupt Journalist. Ich glaube, seit Pegida ist das losgegangen. Die Leute, die früher als Redakteure irgendwo hingegangen sind, nett empfangen worden sind, sich alle gefreut haben, das ist inzwischen so, wollen gar nicht mehr mit denen reden. Eine sehr traurige Entwicklung, finde ich.
Das ist interessant, das stimmt. Also, weil ja eben früher war es ja so dieses, was in der Zeitung steht. Das ist ja Wertigkeit, das ist ja, und wenn du dann sogar vielleicht noch im Fernsehen, hoi, hoi, hoi. Und dieses, ich sah letztens da so eine Zeichnung, wie das so peu à peu, weißt du, wo ein Arm sich so Bild für Bild hebt, das war sehr gut.
Das ist so, ich weiß gar nicht, den Zeichner habe ich jetzt nicht im Kopf. Weiß ich
auch nicht, aber das war,
Schwammrüber.
Ja,
also ja, aber glaubst du nicht, dass die,
preiswürdig, habe ich auch gesehen.
Also da wäre mal locker irgendwo in Rheinland-Pfalz mal ein Wochenende für Fälle.
Ja, auf jeden Fall. Auch in so einem Weingut oder so. Ich fahre auch übrigens nach Rheinland-Pfalz in so ein Weingut.
Können wir zusammenfahren, wenn es nächstes Jahr ist. Aber komm, wir schweifen jetzt schon wieder ab.
Meine Nichte heiratet und dann in Mainz oder in so einem Vorort irgendwie.
Meine Nichte. Ja. Die übrigens
irgendwie, und da habe ich auch aufs Kind aufgepasst, auf den kleinen Otto. Wenn sie das hört, Grüße gehen raus an den kleinen Otto. Aber guck mal, ich finde, das ist natürlich, was du jetzt aufgemacht hast, die natürlich diese generelle Entwicklung oder das gegen Medien oder Lügenpresse, blablabla, die ganze Scheiße. Aber man hat doch noch immer noch so einen gewissen Stolz, wenn man jetzt mit seiner Zuchttaube Erna Großes geleistet hat und wenn dann die Lokalpresse kommt oder kommen würde.
Ja, ich glaube, das nicht, ist thematisch ist denn, aber auch ein bisschen
nicht
anders.
Ist denn nicht dieses... Jeder kann sich heute selber öffentlich machen, bei Facebook, Instagram, sonst was. Und deshalb ist jetzt der Journalismus oder der Lokaljournalismus hat nicht mehr diesen Stellenwert, weil man plötzlich selber sein eigener Lokalredakteur ist und sagt, so die Themen möchte ich jetzt in der Stadtgruppe Bochum, ich komme ja aus Bochum, und sehe dann immer, was in der Stadtgruppe Bochum gepostet wird, wo man sich auch einen Kopf packt manchmal. Aber das ist ja auch, ja. Aber das ist ja auch so, sag ich mal, so ein medialer Trend irgendwie, dass man plötzlich selber zum eigenen Redakteur wird und seine Themen bestimmt.
Genau.
Und nicht mehr so abhängig ist davon.
Da fällt mir ein bei dem Bild, was du gerade aufgemacht hast, der Taubenvater mit der Zuchttaube Erna, die preisgekrönt ist, der freut sich, wenn dann doch noch jemand kommt von der Lokalpresse. Aber wie alt ist der Taubenvater?
Ja.
Wenn das der 25-jährige Nachwuchstaubenstar ist, der freut sich, glaube ich, mehr über die 10.000 Likes auf Insta.
So sieht's aus. So, das ist ja, sag ich mal, das hängt ja alles miteinander. Also ich glaube jetzt gar nicht mal, dass die Leute misstrauisch werden, so, da kommt einer von der Zeitung, der schreibt eh, was er will und lügt. Das ist es, glaube ich, gar nicht.
Das ist das, also, das ist aber also trotzdem
beide Facetten.
Das ist ja trotzdem, kriegt man es mit, so von wegen Lügenpresse und Fake News und was weiß ich. Ich frage mich immer, ob die Leute wirklich glauben, dass jetzt ein Lokaljournalist, der irgendwo hinkommt, eine Story schreibt, dass der eine Agenda hat, mit Absicht was Falsches zu schreiben. Ja,
Quatsch.
Man hat ja eigentlich den Anspruch, eine schöne Geschichte zu schreiben, die möglichst viele Leute interessiert und Sachen so darzustellen, wie sie sind. Man geht ja jetzt nicht mit einer politischen Agenda los und schreibt mit Absicht irgendwie Unwahrheiten. Also nur so Leute kenne ich nicht in dem Bereich.
Nein.
Über die Taube.
Ja. Ja. Und dieses Misstrauen, ja gut.
Sind die Brüste jetzt, echt?
Also bei der Taube. Das wäre aber tatsächlich eigentlich auch eine Folge für sich, weil wir wollen ja eigentlich über René sprechen.
Ja, natürlich. Ich wollte nur noch einmal sagen, dass nur der Lokaljournalismus folgende Headlines generiert. Ich war mal in der Zeitung, in der WAZ, ich lerne ja, in Herne, und ein Artikel über mich, und da war als Headline der Karlauer König aus Herne Süd.
Wow.
Das ist doch eine schöne Headline, oder?
Das ist aber auch schon...
Finde ich super.
Da finde ich es allerdings,
ja, absolut.
Da find ich's allerdings sehr, sehr schade, dass du zu dem Zeitpunkt nicht in Köln-Kalk gewohnt hast.
Der Karlauer König aus Köln-Kalk, ja, gut.
Kommt.
Für diese Headline lieber Express,
ja.
Oder ich weiß nicht, würde ich sogar nochmal umziehen.
Das könntest du, ich glaube am 18.05. ist so eine Veranstaltung, da könntest du das nochmal...
17.05.
Entschuldigung, ja. Der Karlauer König...
So, kommt. René,
ja.
Wieder zurück zu dir.
Gerne.
Dann warst du in der Lokalredaktion, hast in Essen-Kettwig, hast da die Taubenzüchter hochgejust.
Ja, ich erinnere mich, wo du gerade sagst, Überschriften, eine der ersten Überschriften meiner Beiträge in der ersten Woche... Es war Frühling, geh mal raus. Ach so, ne? Geh mal raus.
Ja, geh mal raus.
Und guck mal, was da so ist. Da ist da so ein Kleingarten. Direkt am Anfang Kleingärtner.
Ja. Super.
Bam.
Weißt du, es ist auch immer, ja. Es ist so gewesen.
Ja. Und dann, da durfte ich noch nicht Überschriften machen. Und dann die erste Überschrift von, ich weiß gar nicht, Pauschalist, Redakteurin gemacht. Sonne lockt Krokusse und Kleingärtner. Das hat was.
Aber das war jetzt nicht dein. Oder deine erste Überschrift war das?
Von meinem Artikel, die habe ich nicht selber kreiert.
Die hast du die Headline nicht selber
geschrieben? Das hat eine gewisse Schönheit.
Und deine erste, weißt du noch, deine erste eigene Überschrift?
Nee. Ich weiß aber, der erste Artikel war die Ausstellung in der AOK Geschäftsstelle Essen-Kettwig über die Ausstellung der Aquarellmalgruppe Kettwiger Hausfrauen.
Ich habe jetzt den Anfang schon wieder vergessen. Sparkasse, sagtest du?
AOK.
Das ist so eine typische Bankausstellung.
Ich war da.
Volksbank.
Freunde.
Aquarellausstellung. Kettwiger Hausfrauen, die haben Aquarelle gemacht.
Und als ich dann noch Jahre später woanders war, habe ich mich immer noch einmal im Jahr verabredet mit dem Fotografen, mit dem ich sehr viel, und wo wir nachher echt ein eingespieltes Team waren. Rupert, Grüße an dich. Da sind wir immer noch zur Kettwiger Waldweihnacht der Pfadfinder gegangen.
Ach Gott.
Einfach aus Tradition, weil die Kettwiger Waldweihnacht der Pfadfinder. Ich versuche mal ein bisschen fast-forward-mäßig. Ich habe geschrieben, ich habe dann schnell gemerkt, dass, naja, schon so dieses Menschen, in meinem aktuellen Programm ist das ein, wie soll ich sagen, da hake ich mal kurz ein und es folgen einige Nummern oder es ist eine Nummer, wo ich sage, Menschen machen Sachen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich da schon früh gemerkt habe, dass ich daran große Freude habe. Menschen machen Sachen, die du dir nicht ausdenken kannst. Naja, denn dann ging es halt weiter, dann habe ich mich hochgearbeitet, durfte auch Sachen für Lokalredaktion Essen schreiben, durfte Sachen für den Mantel schreiben und dann kam ein Freund von mir, der sagte, du, da startet...
Der Mantel ist übrigens kein gesondertes...
Der Mantel ist so eine Zeitung. Ist so eine Fetischzeitung. Das hast du schon den neuen Mantel? Ah, nee, ich muss erstmal... ich muss erstmal die Übergangsjacke durchlesen.
Eine Achterbahn, die wir hier fahren.
Für unsere Zuhörer, die bisher noch nie eine Zeitung in der Hand hatten, die WAZ ist so aufgebaut, dass man quasi einen überregionalen und bundesweiten Teil hat und deswegen ein Lokalteil relativ bequem so einlegen konnte.
Ja, genau. Und der Mantel ist quasi das überregionale oder deutschlandweit und da wird dann der Lokalteil eingeschossen, heißt es. Ja. Und deshalb wird der Mantel produziert und dann der Lokalteil und wenn dann der René hat dann für den überregionalen Teil, der WAZ, ich hätte fast was gesagt.
Oh Gott.
Geschrieben.
Wie hieß bei dir dann die NRZ?
Nutz. Nutz. Ja. Ein Nutz. Und ich habe immer einen Schokoriegel gekriegt. Oh
Gott. Ja. Und da müssen wir gleich auch noch mal, egal.
Weiter.
Thema. So, bitte, geschrieben, dein Freund kam und sagte, du, da hat jetzt gerade auch wieder Glück der Zeit, Lokalfunk in NRW machte auf und ich kam zu damals noch Antenne Ruhr, Radio für Mülheim und Oberhausen und eine große Liebe fing an. In erster Linie hat aber auch damals schon der Lokalfunk ein bisschen besser gezahlt. Ich habe aber dann bin da hingekommen, weil ich ja schon ein bisschen schreiben konnte. So ist es ja auch oft, wie wir alle und wie wahrscheinlich alle Gäste hier sagen, es kommt immer eins zum anderen. Und wenn man einmal dabei ist, die Landkarte wird dann weitet sich aus, stolperst von einer Sache zur nächsten. Ich kam zum Lokalfunk, der auch gerade neu begründet war, eigentlich auch nichts mehr zu tun hat mit dem, wie es heute ist. Und man konnte auch sehr viel machen. Und ich habe da dann auch ein weiteres Puzzleteil bis heute eigentlich bei meiner Arbeit kam dazu, nämlich dieses Ausstaffieren von Geschichten, nämlich mit Tönen. Du kannst dann, ich habe sehr gerne Stadtfeste gemacht, so dieses auch hinter die Kulissen blicken. Ich habe dann auch bald gemerkt, dieses aktuelle politische, nicht meins, sondern Menschen gucken, Geschichten erzählen, noch ein paar Geräusche dahinter, also diese kleinen Hörspiele. Ich habe natürlich auch, wie viele unserer Generation eine gewisse Hörspiel-Kindheitserfahrung und das dann da wieder auszuspielen, hat mir großen Spaß gemacht.
Du bist, glaube ich, auch Vorsitzender vom Benjamin Blümchen-Fanclub?
Ich wäre es gerne.
Du wärst gerne, ne?
Ja. Obwohl Benjamin Blümchen, ich war eher so Huibu.
Ja, ja,
nein. Ich bin schon alt.
Ja, nein, Benjamin Blümchen auch. Fällt mir jetzt nur gerade ein, weil da gerade der neue Sprecher gefunden wurde für Benjamin Blümchen, weil der alte ist ja verstorben.
Und ich hatte erst kurz vorher mitgekriegt, dass er gleich, also auch den Herrn Freeman, synchronisiert hat und dann konnte ich die Filme mit dem einfach nicht mehr vernünftig gucken. Wenn dann
ich bin ja nie Benjamin Blümchen, morgen Freeman, ne?
Terror! Oh, was hast du denn da gemacht? Schön.
Aber dann kommt dann kommt im Radio kommt die neue Dimension Ton, also dazu. Ne?
Hat mich echt geflasht, hat mich echt gekriegt. Ton fand ich unglaublich spannend, damit zu spielen, damit zu machen. Zeichen der Zeit. Man konnte auch sehr viel machen. Auch da wurde man rausgeschickt, Perlen des Lokalfunks in dem Fall. Auch alles mögliche. Es gab, da würde mich echt interessieren, was daraus geworden ist. Ich habe zum Beispiel, hieß der sogar Alfred Lindemann, ich weiß nicht mehr genau, ein Typ, der in Oberhausen-Sterkrade in seinem Keller ein Heimatmuseum eingerichtet hat. Da ist ja Gold sowas, ne? Und wenn der dann mal ans Erzählen kommt.
Gut, dass das nicht in Österreich
war. Aber um die Dunkelkammer wieder. Naja. Oder ich habe dann sogar mal in Mülheim einen Typen interviewt, das war sehr spannend, der war schon sehr alt, der war Testpilot für Messerschmitt.
Oh.
Das war abgefahren. Der hat dann auch irgendwie bei den Olympischen Spielen, 36? Ja. Goldmedaillen geholt, weil damals, wie war das mal, Segelfliegen oder irgendwie sowas war. Oder Motorradfahren oder war vorolympisch.
Motorradfahren.
Da hat er dann irgendwie, da hingen
ja,
dann so.
Ja, man bezeichnet Formel 1 ja auch als Sport.
Na, ich bin da reingekommen, da hingen Goldmedaillen oder Medaillen von 36, Gott. Wo du echt denkst so, wow, ey, jetzt ist hier aber mal, also das war schon einfach unglaublich spannend, Begegnungen machen. So, irgendwann habe ich dann aber, dann kam auch Radio-Comedy kam hoch, beim Lokalfunk Matze Knob, lustig, der heute mein Kapitän ist bei der Komiker-Nationalmannschaft. Andere Geschichte. Matze Knob hatte den Ritchie und ich habe gedacht, ach guck mal, da kommt ja auch sowas auf, kann man sich ja auch, du kannst ja Geschichten ausdenken, auch wieder mit Ton. Und dann habe ich dann gemacht, hatte meine erste Serie, das Heimatarchiv. Mein Redakteur, mein Chefredakteur hatte mich dann vorgeschlagen für ein Nachwuchsseminar, bei dem ich genommen wurde in Hannover. So, ich kürze ab. kam dann nach Hannover, auch völlig naseweiß wieder, völlig, ich wusste ja nichts, ne, Junge vom Dorf quasi, also Müll am Ruhr, kam nach Hannover, dachte so, ja, mach ich hier halt mal, also du bist mit dabei, oh, und ich dachte, was wollen die von mir jetzt hier? Ne? Ja, ist ja schön, okay, mache ich, ist bestimmt spannend. Und dann war es halt eine deutschlandweite Ausschreibung von Frühstücksradio. 10 Leute deutschlandweit wurden genommen. Ich war dabei, wie ich nachher mitbekommen habe, auch mit sehr viel Glück, weil sich einer noch, ein einziger für mich stark gemacht hat. Nachwuchsseminar, Dozenten waren Olli Welke, Oliver Kalkofe, ich weiß gar nicht mehr noch, Anka Zink war mit dabei. Und das war halt so ein Nachwuchspool.
Also, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz zum Verständnis einhaken. Oh. Du hast für Lokalredaktion geschrieben und hast dort Geschichten gesucht, hauptsächlich auch gerne mit Menschen und ja. Da versucht auch so eine persönliche Note reinzubringen wahrscheinlich. Das hast du dann auch beim Radio gemacht, Geschichten gesucht und redaktionell erstmal geschrieben.
Und im Keller gefunden zum Teil.
Im Keller gefunden, Messerschmidt. Hast du die auch vorgetragen? Also, das war Redakteur und dann auch eben Moderator oder.
Nee, du hast, das waren damals diese sogenannten BMEs, Beitrag mit Einspieler.
Okay.
Ich war eigentlich auch aus der Zeitungstradition kommend, sag ich mal. Damals noch 2,5 Minuten. Moderator sagt so, in Oberhausen-Stärkrade gibt es was ganz Interessantes. Unsere Reporterin Steinbech hat sich da mal umgeschaut.
Er ist gerade live vor Ort.
Drückt auf den Knopf und dann kommt,
Der Einspieler. Ne,
dann kommt, BMI. Und dann kommt der BME. BMI war was anderes.
Das Body Mass Index, oder ne?
Ja, ja, darüber wollen wir nicht reden.
Nein,
ja, ich sowieso dann, nicht. Ist dann, so meins. Dann war gerade inhaltlich halt eben der Sprung auf einmal da, ey, hier Radio Comedy. Und ja. Hast du vorher die Geschichten, hast du da schon entdeckt, dass du halt Talent hast?
Hast oder du deine Artikel immer auch ein bisschen mit Satire gewürzt? Hier und da? Oder gar nicht?
Das ist interessant. Ich meine,
wie kommt es auf einmal zu Radio Comedy dann?
Ich glaube, eher über den Weg, Geschichten zu erzählen.
Ah, okay. Also, dass jetzt platt, du hattest keinen Bock mehr, Geschichten zu suchen, sondern ich erfinde die, muss ich nicht rausgehen.
Genau so sage ich es auch immer, ja. Also, ja. Ja, also dass ich dachte, okay, das ist ja, ne, dieser Beitrag mit Einspieler, war dann halt der Moderator drückt auf den Knopf, dann kommt ein O-Ton von einem, ja, gucken Sie mal, hier habe ich da, ne, und wählen Sie mal hier. Dann kommt meine Stimme, die sagt, das ist Alfred. In seinem Keller hat er das und das. Ne? Und dann ich erzähle, zwischendurch kommen immer wieder die O-Töne, kommen Geräusche rein und so weiter. Und da kannst du ganz, ganz viel ausprobieren und ganz viel spielen. Ich hatte mal einen Bericht, einen Radiobeitrag über die Vizemeister im Paralleldrachenflug fliegen.
Ach Gott.
So.
Kommen die auch bei uns hier aus der Ecke?
Auberg, Mülheim.
Auberg,
das ist ein Drachenflugparadies. Also nennt die Lenkdrachen.
Lenkdrachen.
Und da hört man natürlich erst diese Geräusche, wie die da so flattern.
Ich finde das schön, wie du die Geräusche so nachmachst.
Ja, ich habe es mir sehr oft angehört. Ja. Und das war was anderes. Das war das Brrr, das ist was. Brrr. So.
Das ist Robin Hood, weißt du, was Robin Hood jetzt in dieser Zeit macht, nach Karneval?
Nein.
Pfeilfasten. Oder diese? Pfeilfasten?
Ich sag nochmal, ich möchte da gleich nochmal drauf zurückkommen, wie wir unterschiedlich mit Gags arbeiten. Ich bin da teilweise neidisch
das,
auf euch.
Das ist interessant. Da müssen wir auf jeden
das
Fall hinkommen.
Das ist wirklich interessant, irgendwie. Ja. So, also, und dieses Spiel mit Tönen, Stimme und so weiter, also Geschichten erzählen. Und dann dachte ich so, ach Mensch, du kannst dir aber selber die Geschichten ausdenken, die vertonst du. Jetzt kam dieses mit Radio-Comedy. Also erzähl eine lustige Geschichte, die du ebenso vertonst. Und dann kam meine erste Serie, das Heimatarchiv, angelehnt an Zeitzeichen.
Den Oberhausener Keller.
Haltet euch da nicht so lange.
Nein, nein, ich bin da schon gedanklich völlig von weg.
Okay. Heimatarchiv, hallo?
Wahrscheinlich, genau. Heimatarchiv, also ich erzähle Geschichten, fiktive Geschichten über tatsächliche Plätze, Orte, sonst wie. Und das waren teilweise ich habe da, also nachher auch, man konnte viel machen. Also ein Beispiel, ich schäme mich ein bisschen dafür. Wobei es vielleicht, da kommen wir wieder drauf, euch auch gefallen könnte. Es gibt in Oberhausen die Walsumer Mark. Ja. Und habe dann die Geschichte erzählt von dem kleinen jungen Mark, der... So, ihr habt es schon, ne? Ja. Und das habe ich in 2,5 Minuten diese Geschichte, wie der zur See fährt und dann ins Wasser fällt. Und dann kam halt mit Hall. Und dann hat er mitgemacht und konnte mit Walen reden. Und dann war das halt der Walsummer Mark. Da habe ich Geld für gekriegt, verstehst du? Das war...
Der Wahlsummer Mark. Das ist ja lustig, finde ich gut. Also das ist so mein Level auf jeden Fall. Ja,
ich wollte es gerade sagen.
Ja, ja. Oder wie war das mal mit... Oh, das war Stärkrate. Das war auch so ab, wo ich irgendwie eine Geschichte erzählt habe.
Ich komme nicht drüber.
Ach so, Mülheim-Stierum.
Ja.
Eieiei.
Stierum.
Stierum, es gab spanische Besatzer, habe ich dann erzählt. Es gab eine Stierkampfarena. Die Ruhreinwohner haben es, du hast es auch schon mit
anderen. Und da stand Stierum?
Nein, die Ruhreinwohner, also es wurde dann aufoktroyiert von den Besatzern, dass die Ruhreinwohner den Stierkampf zuschauen mussten, die Ruhrbewohner das aber nicht verstanden haben. Was will der Typ? Da kam auch immer so ein Spieler von mir mit eigener Stimme und gesagt, hör mal, was will der Typ denn da mit dem roten Handtuch? Was fuchtelt der denn da vor der Kuh rum? Und einer rief so, geh doch einfach mal um den Stier rum.
Ach so, ja.
Das waren meine ersten Schritte.
Ja. Ich hatte es jetzt mit Rum, also mit,
auch
mit
schön.
Ne, ich habe irgendwie habe ich mir auch so eine Geschichte mal zusammen im Urlaub. Ich weiß jetzt den Ursprung nicht mehr, aber das war auch so eine Geschichte wie ein Pirat in einem Eimer nach Cala Ratllada, glaube ich, irgendwie in die Bucht treibt. Ich kriege die jetzt nicht mehr zusammen irgendwie, aber die ging auch mit Rum und so irgendwie. Ja, super.
Ne? Und also, wie gesagt, das war das Heimatarchiv, damit kam ich nach, habe ich mich beworben, kam nach Hannover, das war der Durchlauferhitzer, ganz viele Menschen, die man kennenlernen durfte, Dietmar Wischmeier, für Leute vom Radio, also Godfather quasi, was für ein Typ, von dem man tatsächlich auch viel lernen konnte und kann.
Der in Bremen den Karikaturenpreis moderiert.
Mhm. Super Typ.
Also der auch Mitglied ist in der Kraftfahrgruppe Freude.
Treckerfahrer, ne?
Nee, Motorrad.
Ah, okay.
Gibt so eine.
Aber er hat auch, glaube ich, eine Treckersammlung.
Das kann sein, das weiß ich nicht. So, okay. Es gibt ja viele Leute, die haben jetzt so Fitness-Trecker.
Ich sage ja, ich bin manchmal neidisch auf euch.
Boah, nehmt euch ein Zimmer.
So, und dann gab es am Ende eine Podiumsdiskussion, wo sehr viele Unterhaltungsredakteure waren auch innen bei, ich glaube damals nicht. Und ja, das war dann, wie mir dann viel später klar wurde, war das so eine Art Marktplatz. Ja, ne?
Für Radio. Ach, das
war auch ganz interessant. Das war, wir hatten dann einen Produktionstag in Hannover, da war dann ein Jungredakteur, der für den Stern geschrieben hat, oder Jungreporter, auch ein junger Mann, der da mitgeschrieben hat und mich interviewt hat, das war Stefan Niggemeier.
Ah.
Okay.
Über Medien.
Der Stefan Niggemeier.
Ja, genau.
Über Medien.
Also wenn er mal hört, Grüße raus. Wir hatten damals, sind wir uns mal über den Weg gelaufen, und das ist ja auch das Schöne halt, ne, wenn man dann so eine Weile unterwegs ist, dass da so diverse Menschen, die so über den Weg laufen, Wegbegleiter, ich schweife ab, kam dann zum SWR, zu SWR 3.
Der Südwestfunk, ne? Damals noch.
Westrundfunk. Kurz nach der Fusion. Ich bin auch Zeichen der Zeit oder Kind der Zeit. Ich bin da hingekommen, kurz nachdem Elmar Hörig da weg war.
Elmar.
Da war ja diese,
Entschuldigung.
Rosa Wochen bei der Bahn, da ist er irgendwie gestolpert, wurde raus. Ich kam danach, das war hochinteressant, das mitzubekommen. Und da habe ich dann zum ersten Mal, also Dietmar Wischmeier hat beim Seminar schon davon gesprochen, dass man, wenn man regelmäßig abliefern kann, damit auch Geld verdienen kann. Und ich dachte, ach,
guck
mal einer an. Kam dann zum SWR, es gab dann... also
ich dachte, ich muss die ganze Zeit was nebenbei machen.
Ja. Ich war dann zwischendurch auch noch eingeschrieben. Also wir reden hier über den Zeitraum mehrerer Jahre. Meine Semesterzahl beträgt viele.
Aber abgeschlossen?
Abgeschlossen?
Ja. Tatsächlich, das war ein harter Ritt, aber ja.
Gut. Hattest du den Schlüssel von der Uni? Du hast abgeschlossen.
Er hatte den
Den Gag habe ich im aktuellen Programm.
Ja?
Da geht man raun durchs Programm.
Dein Programm werde ich übrigens auch noch in den Shownotes erwähnen, damit man deine Tickets kaufen kann.
Ja, im Bahnhof Langreher spiele ich demnächst. Das mal ganz am Rand.
Wann spielst du oder was?
Im April. Ich weiß nicht
genau.
Im April. Ich sage, wenn der nächsten Monat, dann.
Ja, dann, das ist nochmal ein ganz junger Nachwuchskünstler. Auch gut aussehen, der Nachwuchskünstler hier aus.
Ich sehe dich heute übrigens zum ersten Mal ohne Anzug.
Ach.
Ja.
Nein,
doch.
Das ist, müssen wir auch noch drauf kommen, das ist ja mein Liebling. Okay, ne?
Sehr gut. So, kam zum SWR, kam dann eine Infrastruktur, ich war Tagespauschalist, wochenweise war ich dann immer in Baden-Baden, habe da gearbeitet als Gagman. Das heißt, ich bin von Redaktion zu Redaktion gegangen und habe gesagt, braucht ihr noch irgendwas, und ich mache Unterhaltung. Und da habe ich tatsächlich dann gelernt, Radio, Unterhaltungs-Spaß-Business, auch wirklich, das war echt super. die knallharte Schule des Witzehandwerks tatsächlich auch. Also im Radiobereich, aber was funktioniert wie. Und da nochmal, wenn ich kurz einmal da abschweifen darf, weil das na, ist mir auch wichtig tatsächlich, wenn ich jetzt auch Diskussionen habe oder Gespräche, was Humor kann und wie er ist. Der Michael Bollinger war der Redakteur, dem ich sehr viel zu verdanken habe tatsächlich. Und es war die Aufgabe, ich musste mal tagesaktuelles Zeug dann produzieren, ein Minüter, zwei Minüter, Gag schreiben für die Morningshow und so weiter. War also Mädchen für alles im Spaßbereich. Und es ging damals um Abwrackprämie. Das ist schon sehr lange her.
Abwrack, ne?
Ja.
Hast du auch Abwrack verstanden?
Ich hab Abwrackprämie verstanden.
Jetzt haben wir wieder Abwrack. Die wird woanders bezahlt.
Ja, ja.
Machen Sie irgendwie eine Top 3, wohin mit dem alten Auto oder irgendwie sowas.
Ja.
Ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette. Ich weiß aber, dass ich Top 1 oder fahren Sie mit Ihrem Auto nach Polen. War das, was ich geschrieben hatte.
Oh, das geht heute nicht mehr.
Wir befinden uns Anfang der 2000er.
Ja.
Ich gab das ab beim Chef, Michael Bollinger, las ich das durch, nahm die Lesebrille runter, lehnte sich zurück und sagte, Herr Steinberg, und jetzt überlegen wir mal zusammen, was sagt denn dieser Witz? Dieser Witz sagt, dass in Polen die Autos geklaut werden. Nun stellen Sie sich vor, uns hören, je nachdem wann es gesendet wird, 1 bis 3 Millionen Menschen zu. Und die hören den Witz und denken, ja, in Polen werden Autos geklaut. Wollen wir das? Also so ganz Altväter, die so, der Witz. Ja, aber man könnte ja auch einen Witz machen, der das vielleicht umdreht und der dieses Klischee vielleicht entlarvt. Und gab mir den Zettel wieder in die Hand und sagte, denken Sie nochmal nach. Und das war ja eigentlich eine sehr wichtige, wenn nicht die wichtige Lehre. Was will der Witz? Wo geht's hin? Greifst du alles ab? Oder denkst du dir, okay, ich kann. Und das können wir jetzt gerne ins Heute sofort rüberspringen, wenn wir nicht noch über andere, wie ihr wollt. Aber das ist bis heute das, was mich, es erfüllt mich, es durchdringt mich, es hält die Witze-Galaxis zusammen. Du gehst raus, du stellst dich in die Bütt, du unterhältst Menschen. Ich will, dass die lachen, ich will, dass die Spaß haben, ich will, dass die Freude haben. Ich will aber auch tatsächlich mit einer bestimmten Haltung das Ganze durchziehen, durchführen, so dass am Ende vielleicht auch der ein oder andere Gedanke da steht. Ich will nicht oder nur ungern den Gedanken selber formulieren, sondern ich will mit dem Witz etwas transportieren, dass es auf die für mich richtige Seite fällt.
Okay, wir sind da jetzt an einem Zeitpunkt, Radiocomedy. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt damit meintest, jetzt mal zu jetzt springen oder so, aber ich frage jetzt einfach mal nach. Du hast mit Radio-Comedy ist natürlich, man sagt ja auch immer Spaß, ist aber Radiogesicht, haha. Hm. Du sie bist ja nicht zu sehen. So, und jetzt wissen wir auch, dass das bei Cartoonisten normalerweise auch so ist. Olli und ich gehen auf die Bühne, du auch jetzt Bühnenprogramm. Ich weiß nicht, ob du das mit heute meintest. Wann kam das oder wie kam das?
Darf ich kurz noch einmal da, weil mich würde jetzt interessieren, weißt du noch, wie du den Gag umgeschrieben hast?
Ich weiß nicht mehr genau, aber es war dann irgendwie, dass dann eine weitere Stimme sagte, hä? Und dann wurde es nochmal erklärt und dann sagte irgendjemand, es war ein bisschen konstruiert, wir hatten nicht viel Zeit, aber es war dann halt so, dass dann gesagt wurde, ja, aber die wollen die da auch nicht.
Ah, okay.
Ne, also irgendwie
die alten, eine Konstruktion war es. Gut, aber was du gesagt hast, unterschreibe ich so und man will ja auch nicht diskriminieren, also in mit seinen Witzen. Also das ist ja eigentlich so, finde ich, eine gute Prämisse, weil wenn das so die Haltung auch ist.
Genau.
Und das, ich finde, das schafft man auch. Also weil ja viele immer sagen, ja, man darf nichts mehr sagen, blablabla und so.
Bullshit. Wasser auf meine Mühlen, absolut.
Bullshit, weil du musst halt irgendwie einfach nur ein bisschen...
Mal nachdenken.
Ja,
absolut,
ja, genau.
Und wie gesagt, das ist, wir sind jetzt Anfang der 2000er, wo Gott sei Dank ich diese Lehre da schon früh bekommen habe, mitbekommen habe. Und bei allem, und da sind wir jetzt sehr im Heute und ich fange an, mich zu echauffieren, man kann doch gar nichts mehr sagen, du kannst ja, doch, aber vor Dorin noch eins, es war auch damals schon ein Witz, der eher billig ist, der auch andere... der von oben nach unten geht, der andere abwatscht. Ja. Will ein Gag abwatschen oder kann man den in eine andere Richtung bringen? Natürlich, ja, damals war es doch viel einfacher. Ja, weil es einfacher war, mit Gags andere abzuwatschen. Aber gib dir mal ein bisschen Mühe, dann kannst du heute alles sagen. Es ist vielleicht ein bisschen filigraner. Aber ich finde es auch deutlich interessanter tatsächlich.
Ja, ich auch. Also ist genau mein Angang und meine Sichtweise. Ja. Aber du warst beim Radiogesicht und der René ist ein Hübscher. muss man sagen. Also guckt mal im Internet, ach, wenn ihr jetzt den nicht, ne? Also.
Ah. Ja, deshalb hatte ich das gerade ja schon mit dem Anzug erwähnt.
Also ja, und ist immer auch gut gekleidet, ja, muss man sagen. Ja. Achtest du darauf? Hast du einen Stylisten?
Nein.
Nein? Gibt ja so.
Wobei ich habe Ratgeber.
Du hast Ratgeber?
Ja, ja, klar.
Ah, ja, okay. Ja, ja. Weil ich habe das mal mitbekommen bei einem neuen Trainer vom FC Schalke 04, der dann neu kam und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, dass der dann halt so einen Stylisten bekommen hat und dann neue Klamotten und so, weißt du, weil er dann ins Sportstudio musste und all so Sachen. Und ich keine Ahnung, wie der vorher rumgelaufen ist. Aber das hat man ja oft. Und dann habe ich mal bei einer Fernsehaufzeichnung gesehen, wie ein Fußballer, der kam mit seinem Kleidersack irgendwie, hatte ganz andere Sachen an und trug dann in der Sendung natürlich halt seinen feinsten Stoff. Das sind so Sachen, die mich interessieren.
Ja, das ist
aber wirklich, mich also gerade nicht.
Dich nicht, okay, irgendwie. Entschuldige, dass ich da, bitte Michael,
du warst auf einem ganz anderen Tag. Da halte ich es auch erst seit einiger Zeit. Ich habe vor ein paar Jahren noch deutlich mehr auf die Waage gebracht und da musste ich natürlich das tragen, was geht. Das war dann ja ein neues Entdecken. Und das finde ich gut, wie meine liebe Freundin Lisa Feller, Shoutout, immer sagt, das Auge lacht mit.
Ja.
Das finde ich ein sehr schöner
Satz. Auch schöner Satz, ja, das Auge lacht mit. Ja, ja, finde ich gut. Gut. Lisa ist ja auch immer sehr,
sehr,
sehr fesch. Sagt man fesch? Darf man das sagen? Nein, Lisa auch immer gut gekleidet.
Gut gekleidet. War auch letztens bei First Dates.
Bei First Dates war sie?
Ach, ja.
Was ist First Date?
Ja, das ist ein Dating-Format.
Aha.
Auf Vox. Und
ja.
Ronald Trettel moderiert das nicht wirklich. Der tut so, als ob er da ein Restaurant leitet und dann bringen die Singles zusammen. Und es gibt halt First Date VIP oder wie das auch immer heißt.
Aha.
Und da ist dann Lisa mal aufgetreten.
Ah ja.
Wobei ich das echt für fake halte. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie zu so einem Format muss, um einen Mann zu finden. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Schöne Grüße.
Das ist dann jetzt für mich alles viel zu viel.
Ja, ich schicke dir einfach,
was ist das für ein Format?
Ich schicke den Link.
Wer ist dieser Typ, der da was ein Restaurant leitet? Was wird da gemacht? Der Micha ist sehr großer Trash-TV-Fan.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen gerade das Gesicht von Olli übrigens nicht, was wirklich einmal komplett entgleist ist.
Ich weiß nicht.
Lassen wir das.
Okay,
also ich möchte jetzt nochmal darauf zurück, also Thema Radiogesicht,
ja.
Du hast, und das ist ja die große Parallele zu Cartoonzeichnern, eigentlich das Werk steht vor dem Autor und auf einmal geht man auf die Bühne. Das ist ja bei uns halt auch eher ungewöhnlich als Cartoonzeichner, bei dir vielleicht eher nicht so ungewöhnlich als gut aussehender junger Mann, der dann mit seinen Sachen, die er da lustig schreibt, eben vielleicht auch das Talent entdeckt, das gut vortragen zu können.
Nee, ist schon nah dran, das stimmt, weil ja bis heute ist es ja immer noch so, dieses Steinberg, wer? Ach, das ist der, das und das. Ach so, ja, das kenne ich. Ne? Also die Radiosachen sind bekannt, ist auch okay, schön, freut mich.
Ja.
Man ist aber hinter den Stimmen, hinter den Figuren. Wie bei euch ja auch. Wer ist denn Hilbring? Das ist der mit der Hakennase.
Naja.
So, tot, aber lustig. Ne? Das ist bekannt, ihr selber. Aber es macht ja Freude, dann selber mehr und mehr ins On zu gehen. Und von daher ist es, glaube ich, sehr vergleichbar. Und bei mir war es tatsächlich dann irgendwann, was sind wir jetzt, wo sind wir denn da, 2005, 2006, wo ich sehr viel, ich habe mich dann auch spezialisiert mit einem Heimstudio und habe ein paar Jahre tagesaktuell die Republik beschallt. Das war eine kleine Marktlücke. Da steht er jetzt. Egal. Das ist ein Witz von,
kenn er nicht? Also bist du auch so ein...
Freund von mir hat eine Marktlücke entdeckt. Da steht er jetzt.
Da steht
er. Marktlücke war tagesaktuell 1,5 Minuten zu produzieren und die dann zu verticken an aller möglichen Radiosender.
Ja,
das
und
war
das lief.
Einträchtig. Das lief ziemlich gut sogar. Ja. Aber dann war dann irgendwann mal der Gedanke, und wenn der einmal da ist, geht er ja auch nicht mehr weg, ist das denn wirklich lustig? Ich weiß es ja nicht. Ich schick's raus, die Sender, die Redaktion kaufen es, okay, sind zufrieden, ich krieg Kohle, wunderbar, ich habe Spaß bestenfalls, wunderbar. Aber wie ist es denn? Und dann kam irgendwann dieser Wunsch, ich hatte mal, muss man sagen, noch zu Studienzeiten Unitheater gespielt. Ich hatte auch mal ein Comedy-Duo tatsächlich, wo wir, glaube ich, 4 Auftritte hatten.
4 Auftritte?
Ja.
Wie hieß das du?
Hängen und Würgen.
Hängen? Auch schöner.
Ja,
Hängen
ja.
und Würgen, so.
Das war auch, wir haben da eine Freddy-Quinn-Puppe ausgeweidet. Ich weiß nicht mehr genau, es waren verrückte Zeiten.
100 Mann und die.
Nee, wir, ein ganz schräger
Ach, wir, ja, ja, wir. Ja.
Daraufhin.
Ja. Du musst dir mal reinziehen. Wir von Freddy-Quinn.
Aber hey. Nee, ich glaube nicht, dass
es so ist. Nein, also nur so zum ja. also damit du weißt, worüber man.
Aber dann tatsächlich, also dann war ich fernab von der Bühne und habe immer gesagt, nee, ich finde das total cool. auch wieder die Parallele sicher zu euch, im stillen Kämmerlein für sich hinzubasteln. Wenn das nicht ganz passt, ich gehe nochmal drüber, ich tue nochmal weg, bis es dann am Ende fertig ist, dann kann ich es abschicken, dann ist gut. Aber irgendwie diese Frage, ist das denn jetzt auch wirklich lustig? Und dann, Glück, Zeichen der Zeit, im Ruhrgebiet gab und gibt es Mixshows, wo man sich einfach mal anmelden konnte. Das erste war Comedy Karl, Zeche Karl, Moses, Grüße.
Moses W.
hat moderiert, ja. Und ich hatte, du hast schon wieder Assoziations.
Nee, nein, um Gottes, okay, Willen, nee, ich kenne Moses auch.
Ja. Es ist nicht Moses P.
Ja. Es ist nicht Moses P,
ja,
sondern Moses W. Jetzt können wir überlegen, wofür steht das P, wofür steht das W. Aber das ist auch gar nicht relevant, du warst bei Mixshow.
Genau, und dann hatte ich meinen ersten Auftritt bei einer Mixshow. Damals bin ich dann auf die Bühne gegangen mit einem Zettelwirtschaft und noch einem CD-Spieler, wo ich die Einspieler dann live auf die Bühne, das war alles sehr hölzern sicherlich. Hab da aber schon gemerkt, wow, das ist ja interessant, weil es gibt eine weitere Ebene. Also vom Text kommend, dann Radio, Geräusche, Emotionales zu bieten. Und bei Bühne gibt es eine weitere Ebene, nämlich dieses bis heute, würde ich sagen, unbeschreibliche Emotionale. Wie ist die Gestimmtheit? Wie gucken die auf dich? Welches Urteil bilden die sich? Wie lang mache ich die Pause? Gucke ich zur Seite? Das ist alles, also beim Radio, oder berichte ich mich, es gibt ein bestimmtes Regelwerk beim Malen, Zeichnen, wie auch immer. Da kann man mal ausscheren, aber du kannst sagen, okay, so und so und so, okay, mache ich vielleicht da kann ich nochmal beigehen. Und Bühne, habe ich früh gemerkt, ist sehr viel, naja, nicht Greifbares, Schwammiges, Gestimmtheiten, Menschen, bestenfalls, und bis heute bin ich davon auch echt angetan, bis manchmal sogar ergriffen, wenn so ein Publikum sich als eine Einheit begreift und da plötzlich Dynamiken passieren. Und davon war ich voll geflasht. Also das fand ich unglaublich spannend. Ich finde,
das ist ja bei Bühne genauso wie bei Film, oder dann, weil das ist ja die nächste Ebene nach Schreiben, nach Ton und Erzählen, kommt ja die visuelle Welt dazu, wo du ja auch manchmal auf der Bühne nur mit einem Blick, mit einer Geste einen Gag zu Ende erzählst oder dem Raum gibst und so.
Ja.
Das ist ja das Interessante, finde ich. Ne? Also, dass
wie lange gucke ich jetzt zur Seite?
Genau.
Ich habe jetzt auch, und das mache ich bis heute, also mein Programm hatte, das neue Programm, radikale Spaßmaßnahmen, im September Premiere, bis jetzt bin ich dabei weiterhin. Und ich glaube, ich werde es immer weiter ausbauen, weil ich da einfach so viel Spaß und Freude bei habe. Und da wieder was, ich habe letztens entdeckt, wenn ich an einer Stelle kurz innehalte und einmal nach rechts und links gucke, ist die Resonanz eine andere. Und dieses, ich mag auch Schräubchendreherei total. Also da ein bisschen, da wieder das und so. Um eben dieses nicht Greifbare zu bedienen. Das Emotionale, weil das ist ja dieser Zauber von live. Menschen machen sich auf den Weg, die kommen ja dahin. Die trinken vorher was, die gehen in den Saal rein, die sind in einer Gestimmtheit. Die holst du dann irgendwie ab mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, die unterschiedlich jeweils sind, wie man so jeweils drauf ist. Ah, also ihr merkt vielleicht, da ist immer noch sehr viel Passion hinter. Und da würde ich sagen, da habe ich was gefunden, wo ich mich bis heute unglaublich austoben kann.
Das bringst du auch sehr authentisch rüber mit der Passion, weil ich habe, glaube ich, Olli auch noch nie so lange am Stück schweigen gehört. Und mich selbst auch. Ich habe mich so verloren, gerade in den Worten.
Aber nein, so ich diesen finde,
Spaß
finde,
auf das, der Bühne, das, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr ergreifend gewesen.
Ich finde diese Geschichte interessant auch. Also weil der Kollege
Holtschulte?
Nein.
Hast du sonst Kollegen?
Du hast auf ihn gezeigt.
Ich habe auf ihn gezeigt, nein. Nee, ich finde diese Ebene so, also wie sich das so schichtweise halt aufbaut, dass sein Schaffen übers Schreiben, über Hörfunk oder Radiocomedy dann auf die Bühne.
Ja, und ich bin, glaube ich, als Typus auch eher langsam in der Entwicklung, weil ich immer so, okay, das habe ich jetzt, das Plateau checkt das komplett aus, jetzt kann es weitergehen, jetzt kann die nächste Hütte warten, ne, jetzt gehst du wieder einen weiter. Aber ich bin auch sehr dankbar dafür, und das ist sehr wichtig. Also das angefangen von Lokaljournalismus, wie ist der Aufhänger, ne? So das rein Journalistische, dann das Vertonen, das Emotionale, also die Skills, das Handwerkliche zu haben, und weiter geht's. Was mir bis heute, übrigens auch Studium, ganz am Rande, sehr hilfreich, Fragen stellen, ne? Was ich jetzt im Programm mache. Und damit dann das, boah, greifen wir mal hoch und sagen ruhig Gesamtkunstwerk, Menschen in einem Saal zu bewegen, dann anzugehen. Weil das ist, da ist sehr viel Wertschätzung dabei meinerseits fürs Publikum. Und gleichzeitig auch so dieser Wille und die Lust dabei, das dann auch zu geben. Also die sind ja gekommen, die sind jetzt hier, die sind in der Gestimmtheit. Die sitzen nicht zu Hause am Netflix-Account, also mach jetzt was. All eyes on me, okay, Verantwortung übernommen. Ich meine, die zahlen ja auch Geld. Ne? biete jetzt die Show und mach das auf immer wieder verschiedene Arten und Weisen und Ebenen, die man dann wieder mal rein. Im aktuellen Programm habe ich wieder das mit den Tönen auch neu reingenommen. Zum Beispiel diese Radiosache spielt da wieder rein. An anderer Stelle sind die Parodien wieder dabei. Also alles das, diese Skills aus der Vergangenheit, die ich jetzt wieder ausspielen kann.
Mach mir den Sarkozy.
Was? Nein, doch.
Habe ich geliebt. Hey, super.
Monsieur Le Hubring, Sie sind eine cremelige Cremeschnitte.
Ich hab's ja anfangs auch erwähnt, dass wir sehr, sehr viele gemeinsame Bekannte haben. Du bist jetzt im Kabarett-Comedy-Bereich auch sehr, sehr gut vernetzt. Ne? Du hast ja auch eine Mix-Show quasi mit zusammen mit Matthias Reuter und Benjamin Eisenberg damals erfunden oder cool, ja. Entwickelt.
Es war im Ursprung, muss man sagen, Matthias' Idee, wenn ich mich 2008, auch schon eine ganze Weile her.
Auch schöne Grüße.
Yep. Nachgewürzt. Alle zwei Monate treffen wir uns und machen einen satirischen Zwei-Monats-Rückblick. Ja. Auch ein besonderes Format, was es so nicht gibt. Und was mir auch sehr gefallen hat, weil ich konnte natürlich auch viel abgreifen von dem, was ich fürs Radio gemacht habe, Tagesaktuelles, und dann immer gucken, ist das denn auch wirklich lustig? Also dieser, was übrigens bis heute bei mir so funktioniert bei den Vorpremieren. Also da gehe ich auch mit einer totalen Zettelwirtschaft immer raus und gucke einfach in Interaktion, immer Interaktion mit Publikum, wie funktioniert das? Und da konnte ich eben halt auch einfach mal gucken. Okay.
Spielst du das dann so ganz offen mit dem Publikum, dass du sagst, irgendwie das ist eine Vorpremiere, ich weiß selber noch nicht, wo die Reise so genau hingeht.
Okay. Ja, dafür war Nachgewürzt ja auch sehr, sehr gut, weil das war ein geschützter Raum. Die Leute kamen regelmäßig, sehr viel Stammpublikum, die kannten einen, die wussten das. Und man konnte einfach mal sagen, komm hier. Und da gab es auch viele Entdeckungen. Mhm. Wie ihr ja auch wisst, man hat eine fixe Idee. Man denkt sich, was für ein Witz, ich knall mich weg. Und dann veröffentlicht man den, man bringt den und man denkt so, okay, damit bin ich jetzt ganz alleine.
Absolut. Ja, ja. Und
muss man auch aushalten können.
Du weißt es nicht. Egal.
Wie. Und die, wo man so selber sagt, gut, man muss mal was machen jetzt wieder. Und dann haut man so einen raus, wo man so selber nicht so wirklich mit zufrieden ist und sagt, und dann klatschen die Leute.
Viral auf einmal. Irre. Ja. Also das ist auch da wieder, ne, der Zauber des Witzes. Und das sagen ja alle. Ich habe mich letztens noch mit Uwe Lüko drüber unterhalten, der auch sagte, neues Programm, also Herbert Knebel, der sagte auch, und der ist nur wirklich auch sehr, sehr erfahren, und er sagte, da ist eine Nummer, er war völlig überzeugt, nee, geht nicht so richtig gut, andere, die auf einmal funktioniert. Und du weißt es nicht, und das ist toll.
War diese Unterhaltung zufällig in der Lichtburg?
Nee, die war vorher.
Habt ihr euch vorher noch getroffen?
Ja.
Ja, das war ja, da haben wir uns ja letzt getroffen bei der Filmpremiere. Uli war ja auch mit dabei.
Ich bin seit der Filmpremiere Kai Magnus Ding. Weil ich habe mich letzten Folge schon erzählt, ich habe mich auf den roten Teppich gezeckt. Ne? So. Junge aus Bochum, der wird ja nicht am roten Teppich eingeladen. Der muss ja irgendwie gucken, dass er da irgendwie selber sich da.
Begleitung Holzschulter.
Ja.
Nee, er hatte nochmal extra eine Begleitung.
Ich hatte seinen Sohn dabei. Peter, mein Freund, der ist so alt wie ich, und da fragte der Herr Waldhelm, ob das mein Sohn wäre. Ich sage, bist du bescheuert? Okay, wir haben geschrieben mittlerweile, das ist ausgeräumt. Nein, aber ich hab dann bin hinter euch oder vor euch sogar auf den roten Teppich gegangen. Und dann,
Als Erster.
Hallo, nee, Fotos gemacht. Und finde mich wieder in dieser unsäglichen Stockbild-Agentur Imago, heißt die, glaube ich. Die eigentlich eine Sportbildagentur mal war, und mittlerweile irgendwie alle Pressefotografen hauen da ihr Zeugs rein, und da sind sehr viele, wie sagt man, Guilty Pleasures irgendwie von uns, von dir bestimmt auch, drin. Also so gutes Archiv, gut alles dabei.
Da sind sehr, sehr das viele Fotos nicht. Von ganz vielen Lokalredaktionen auch eben drin, so die wirklich asbach uralt sind.
Ich habe schon geguckt, lohnt sich mal zu gucken.
Ob man die da rauskaufen
kann. Ob Funke da irgendwie, weil das irgendwie auch viele Termine waren, die ich gemacht habe, irgendwie, wo ein Funke-Fotograf da war. So, und da bin ich natürlich jetzt auch bei dieser Filmpremiere auf dem roten Teppich. Und drunter steht Kai Magnus Sting.
Oh.
Weil Kai hat ja mitgespielt in dem Film, war aber bei der Premiere nicht da und hat so ein gewiefter Fotograf gesagt, das ist er doch. Das ist er. Schreibe ich da drunter, der war ja. Ne?
Also. Und wahrscheinlich, wenn das jetzt noch weitergeht, musst du mit aller Kraft jetzt dagegen ankämpfen, dass du nicht Kai Magnus Sting bist.
Ja, es ist
und
ja
alle sagen, doch, das steht doch da.
Ja, das ist so, das ist mein Schicksal. Ja. Ich bin ja, weil ich mal bei der Sportschau, ein Cartoon von mir, war mal in der Sportschau und da nannte mich Gerhard Delling Olli Hirsching aus Bochum.
Oi.
So, deshalb habe ich dieses, das trage ich so mit mir, dass man meinen Namen immer falsch und so.
Kennen alle.
Ja. Nennt man dich auch manchmal falsch?
Steinbeck.
Steinbeck.
Irgendwann war ich mal Willi Osterott oder
Steinberger
irgendwie sowas.
Steinberger
irgendwie ein völlig falscher Name.
Steinberger?
Alles.
Ja, Steigenberger?
Steinberger.
Ah, Sie sind das mit den Hotels?
Ja.
Ah,
verstehe. Ich bin vor allen Dingen Steinberg im Steinhof, wo ich ja auch öfter spiele.
Ja.
Da gibt's auch Verwechslungen und Gemeinsamkeiten.
An was arbeitest du gerade? Um jetzt mal wieder die Kurve zu dir zu kriegen.
Ich arbeite gerade weiterhin an der Ausarbeitung meines aktuellen Programms, dass ich ich mache dann immer Weihnachtsprogramm, da war eine Pause, da war eine Zäsur, also habe es jetzt noch gar nicht so oft gespielt. Radikale Spaßmaßnahmen, es geht, naja, auch wieder eigentlich dockt es da an, was wir vorhin hatten. Es geht darum, dass ich den Spaß als positive und vor allen Dingen auch produktive Kraft mal nach vorne bringe. Weil Spaß, da sind wir gleich bei Comedy, Spaßgesellschaft, ach, das ist ja billiger Spaß. Und ich das mal in Frage stellen möchte, warum der Ernst oder Ernsthaftigkeit als wertiger gilt. Das ist ja immer so. Ich meine, ne, denn die Maler verdienen, nehme ich mal einfach mal an, sage ich mal einfach so, nicht so viel wie ihr, aber oh, der macht ja Öl. Ne, das ist wertiger. Aber
die haben ja höhere Materialkosten, da muss man halt eben betriebswirtschaftlich gucken.
Aber ist Öl noch in der heutigen Zeit
heutzutage Öl? Ne, aber so die, okay? die Kunstfertigkeit hinter dem kreativen Schaffen eines echt guten, krachenden Gags wird nicht so gesehen. Warum ist das eigentlich so? Also ernsthaft, ich mache dieses, also auch mache ein anderes Beispiel, aber zum Beispiel habe ich letztens noch mal gelesen in der, ich glaube, 94-jährigen Geschichte des Oscars, bester Film in diesen ganzen fast 100 Jahren ging, glaube ich, 6 oder 7 Mal an eine Komödie. Also Komödie,
sehr, sehr wenig.
Komik gilt als bah. Und da sage ich ja, aber also eigentlich Quatsch, weil was ist zielführend? Und das ist das, was ich auch die Weiterführung vom letzten Programm, das ich weiterhin sage, und da bin ich tatsächlich persönlich fest von überzeugt, meckern bringt nichts, schlechte Laune bringt dich nicht weiter. Da sind wir eigentlich auch bei dem, was wir hatten bei dem Panel Talk, wo wir waren.
Ist mir gerade auch in den Kopf geschossen, als du jetzt so die Ernsthaftigkeit des Humorgeschäfts erwähnt hast. Wir haben uns tatsächlich also persönlich richtig kennengelernt, also durch eure Preisverleihung, damit der Henne hörte ich halt eben vorher von dir.
War das Henne Huhn? War das,
Huhn.
Ne? Da wollen wir mal den Fakten.
Und wirklich sehr, sehr kurz danach standen wir gemeinsam auf der Bühne bei einem sehr ernsten Thema, nämlich auch mit Alex eben sein, das war der erste Film, den er da vorgeführt hat in einem kleinen süßen Kino in Rüttenscheid und wir waren anschließend zu dem Thema Depression waren wir halt im Panel Talk und wir saßen beide auf der Bühne und ja, haben dann eben da zu dem Thema den Betroffenen was aus unserer Sichtweise dann mitgegeben. Hoffe ich zumindest. Also die Resonanz war großartig. Ja. Also hinterher mit anderen Betroffenen da zu sprechen. Und da hatten wir uns ja kennengelernt. Mir war jetzt noch nicht klar, in welcher Funktion du, auch als Betroffener oder weil du da halt mitgespielt hast in dem Film oder eben einfach, weil du witzig bist. Aber das ist mir tatsächlich gerade auch durch den Kopf geschossen, genau diese Thematik.
Ich glaube, ich war eingeladen, weil ich im Film mitspiele und weil es bei mir, zumindest beim Bühnenschaffen, ein Thema ist, dieses mit Positive Mindset, wie es heute geläufig, komischer Begriff, weiß ich nicht, aber auf welche Seite fällt es? Womit man, so glaube ich, das wirst du besser beurteilen können, oder ging es ja auch im Gespräch drum, ein Schräubchen drehen kann, natürlich auf gar keinen Fall, also wie vermessen wäre es meinerseits tatsächlich Betroffenen zu sagen, hey, guck doch mal raus, Sonne ist ja schön.
Du musst einfach mal wieder lachen.
Ja, genau. Ne?
Das,
ist ja, das ist ja Unsinn, das ist Quatsch.
Was machst du denn für ein langes Gesicht?
Ja, genau. Ne, das ist vermessener Kack-Scheiß-Kack, glaube ich. Aber, dass ich wirklich davon überzeugt bin, wie ist deine Perspektive? Worauf achte ich? Was nehme ich wahr? Das ist auch in meinem Programm, wo ich sage, wenn du der Meinung bist, da draußen sind doch nur noch Idioten unterwegs, dann gehst du raus, dann wirst du sie sehen. Dann ist deine selektive Wahrnehmung dergestalt, dass du natürlich drauf achtest. Boah, der Arsch hat schon wieder falsch geparkt. Achte ich weniger drauf, sondern ich gucke irgendwie, wo, ach ja, lustigerweise, wo sind die interessanten Begegnungen, wo sind die Geschichten von Menschen? Menschen machen Sachen, ist echt ein starker Grundbeat bei mir. Und dann schaffst du schon mal eine in gewissen Bahnen eine andere Gestimmtheit bei dir selber. So, und an diesem Nachmittag oder Mittag war es ja, da hatte ich nachher auch eine sehr bewegende Begegnung. Da kam nämlich eine Frau zu mir und sagte, Herr Steinberg, ich wollte mal Danke sagen. Ich so, wofür? Und dann sagte sie, ja, diese Streams, die sie gemacht haben. So, sie spielte an oder sie meinte damit Anfang 21, wir waren alle zu Hause, wir waren lange zu Hause. Und für mich auch eine echt schwere, würde sogar auch sagen, dunkle Zeit. Aber dieser Gedanke, okay, zu Hause sitzen, schlechte Laune haben, bringt nichts. Was bringt was? Was ist zielführend? Womit kommst du raus? Nicht mit schlechter Laune, bringt dich nirgendwo hin. Also versuch was. Und dann habe ich im Steinhof in Duisburg Streaming-Shows gemacht und organisiert. Was völlig absurd natürlich ist. Du stehst in diesem Raum, den du kennst, der mit 500-600 Leuten gefüllt ist und Halligalli, und plötzlich stehst du da und da ist nichts. Da sind 5 Leute vom Team, die dann zuhören und du spielst in eine Kamera. Ich habe dann aber gesagt, ich hole mir Kolleginnen und Kollegen auf die Bühne, die auch alle total Bock drauf hatten, einfach mal irgendwo hinzufahren wieder. Und da habe ich gesagt, wir bleiben die ganze Zeit auf der Bühne, um uns wenigstens zu haben. Letzte Show, Hennes Bender, Katie Freudenschuss, Gerburg Janke, Thorsten Sträter. Ein Line-up, mit dem du schon die ein oder andere Halle füllen könntest.
Ja, die mussten so richtig Bock haben. Ne?
Ja, die wollten aber sowas von zu Hause raus.
Hauptsache kein Autokino mehr.
Und da erinnere ich mich auch, wie ich habe mich dann zur Seite gestellt. Thorsten hat eine übrigens sehr komische Nummer gemacht. Eigentlich eine der besten Corona-Satiren, die ich gehört habe, wo er einfach das Geschehen in die 70er Jahre transponiert. Super coole Nummer. Einfach so entlarvend, witzig und wahrhaftig. Und ich lachte an einer Stelle und er guckte rüber und sagte nachher, boah, Steinberg, also allein deine scheiß Lache da mal zu hören, großartig. Und er dachte, ja klar, weißt du, Thorsten tritt vor sehr, sehr vielen Menschen auf, aber er genießt es eben halt auch, dieses Lachen zu hören. So, die Frau sprach mich dann darauf an und das war für mich, waren diese Streaming-Shows irgendwas zu machen, aber auch widrig und schwierig. Und sie sagte, sie war da auch in einer depressiven Phase, es ging ihr nicht gut. Aber alleine diese Regelmäßigkeit, auch das ist ja ein Thema, das war, glaube ich, auch im Panel-Talk da ein Thema, also dieses Stationen zu haben, Regelmäßigkeiten zu haben. Sie hatte regelmäßig sich darauf zu freuen und zumindest mal in den 2 Stunden einfach mal lachen zu können. Das hätte ihr was gebracht, geholfen oder hätte einfach mal gut getan. Bis heute, ey, das ist für mich eine Aussage, wow. Also, ja. Und bis heute ist es ja so, und das sage ich jetzt am Ende auch bei der Zugabe, das ist ja eine Frage der Statistik, dass in einem Saal hier und da ein Mensch sitzt, der in einer ähnlichen Verfassung ist. Und dann zu schaffen, dass dieser Mensch, wohin er auch immer geht, aber in der Zeit einfach mal lachen konnte. Und da können wir das einfach mal, glaube ich, streichen. Für mich ist das ein ganz schön hoher und ganz schön toller Wert.
Also ich würde, also ich muss ja sagen, ich habe Sarkozy, dann hast du beim WDR noch die von der Leyen, glaube ich, gemacht, ne?
Von der Leyen, Schloss Koalitionsstein.
Ja.
Das war also Sarko war krachenkomisch. Das war eine der Serien, wo ich mich beim Schreiben, das ist auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn du dich in die Figur begibst und aus der Figur schreibst, dann kommen ja Sachen zustande, das klingt jetzt echt ein bisschen esoterisch vielleicht, aber da kommen Sachen zustande, wo ich selber gar nicht drauf kommen würde. Aber wenn ich aus der Figur schreibe, dann habe ich mich beim Schreiben schon kaputt gelacht.
Ja. Yeah.
Also was würde er jetzt sagen? Und dann was die Träne krumm. Dieses Aufregen, das hat...
Ich glaube, ein Cartoon ist da zu kurz, um sich da so komplett so...
Aber begebt ihr euch auch in diese Figuren hinein?
Also was ich mache, was viele andere Zeichner mir auch erzählt haben, dass sie, wenn sie die Figuren zeichnen, dass sie ihr Gesicht bewegen irgendwie oder so, weißt du, die Gesichtsausdrücke irgendwie
Grimassen.
So Grimassen zieht. Und wenn man dann so zeichnet, dann eher so unterschwellig irgendwie macht man dann, guckt man so. Also wenn man gefilmt würde beim Zeichnen, würde das wahrscheinlich
wie ein Schlaganfall aussehen.
Ah. Das ist so ein bisschen in die gezeichnete Figur, aber so inhaltlich würde ich sagen, nein.
Also, bei der Ideenfindung, beim Kreativprozess.
Das ist eher für mich, also ich mache es immer, dass ich so die Situation sehe und natürlich die Protagonisten, die da stattfinden, so dass jetzt eine Lehrerin, was könnt ihr jetzt sagen, blablabla, also schon ja, aber jetzt natürlich nicht so tief rein, so dass der Staatspräsident, blablabla, der dann irgendwie auch so spricht. Du hast ja die ganze Figur dann angelegt. Und das ist ja meistens, wenn man keine wiederkehrende Figur hat, so wie du, den Tod, der hat halt seine Kernkompetenz. Ich habe so eine Figur ja nicht, das ist mein Manko vielleicht, aber dann sind es immer wieder neue Protagonisten, hier und da, klar, ne? der Schalke-Fan, der immer so oder so.
Ja gut, aber jetzt
ja, bitte?
Ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Nee, das aber das dürfen wir hier auch nicht. Ich darf hier gar nicht über Fußball sprechen.
Ihr dürft über Fußball reden. Ich habe nur Angst, dass ihr euch gleich an gegenseitig
an die Kehle geht.
Nein.
Das ist die Ökumene hier.
Ja gut,
das
ich meine, es ist ja auch ein Klassenunterschied inzwischen.
Ja, gut, klar.
Ja, nee, ich glaube, bei dem Sensenmann habe ich das Problem ja auch gar nicht.
Gibst du dich deine Figur?
Nein, eben. Das, weil ich ja da auch ganz, ich habe ihm auch kein Gesicht gegeben. Ich versuche da möglichst viel Projektionsfläche zu geben und das ist eine Figur, die eignet sich nicht dazu, da jetzt großartig sich rein zu versetzen. Wo ich da zustimmen könnte, ist tatsächlich bei der Sprache in den Sprechblasen. Das, finde ich, sollte immer authentisch sein. Wir haben da zwar Schriftsprache, simuliert ja aber Sprechsprache und da irgendwie so Schachtelsätze oder manche, zum Beispiel Ruhrpott ist ja auch so, ich hab statt ich habe, ständig immer auszuformulieren. Ich finde, sowas ist natürlich auch schön, wenn man es dann in den Sprechblasen wiederfindet, dass eine Figur so spricht, wie man sie eigentlich auch auf der Straße sprechen hören würde und das nicht so ausformuliert alles.
Da ist dann natürlich der eine oder andere Germanist, guckt da natürlich drauf und
gut, wir reden jetzt dann bei halt Sprechsprache darüber, also Kommasetzung sollte man vielleicht schon und Rechtschreibfehler auch nicht unbedingt weil heißt ja, wer schreibt, der bleibt und so ein Rechtschreibfehler, der vermehrt sich ja dann im Internet und deswegen, da darf man gerne drauf achten.
Aber das, was du sagst, das finde ich ja total interessant, weil es dockt an das, was ich vorhin meinte, warum ist die Unterhaltung, wird gemeinhin als minderwertig oder weniger wertig gesehen. Und das finde ich ja total spannend. Das ist natürlich, wir machen Unterhaltendes, es soll unterhalten. Da soll man ja die Schwere gar nicht sehen des Handwerks. Aber wenn du sagst, und das finde ich ja beeindruckend, du überlegst dir genau, was kommt in die Sprechblasen. Das ist eine Projektionsfläche. Du sagst, du machst Grimassen dabei. Das sind ja filigranste Überlegungen, handwerkliche Modi, in denen man ist.
Die endlich mal jemand, der unser Genius erkennt.
Die natürlich, nein, auch bei mir, irgendwie, ich überlege, wie gucke ich zur Seite, damit, das Schwere dann aber leicht rüberkommt. Natürlich, die Unterhaltung soll leicht rüberkommen, aber die Schwere, das Wertige soll ja vor Dori noch eins gar nicht zu sehen sein. Also unsere Kunst, und das muss man jetzt auch mal so benennen, meine Damen und Herren, unsere Kunst ist ja eben halt, das zu verwischen. Ich habe mich letzte Tage noch unterhalten mit einem Schauspieler von der Kölner Stunk-Sitzung. Und der auch sagte so, er ist derjenige, er ist recht im positivsten Sinne Rampenseuch unterwegs, Osan, beste Grüße. Und er sagte auch, der Schauspieler, der sich dann da vorne hinstellt und den Hamlet-Monolog, klar, da gehört natürlich auch Können zu, das will ich nicht absprechen, aber der spricht es ins Nirgendwo, hat seine Mimik und so weiter. Aber sich vorne an die Rampe zu stellen mit Publikum, es gibt auch diesen sehr schönen Ausdruck, wir, also gerade im unterhaltenden Bereich, wir spielen kein Instrument, unser Instrument ist das Publikum. Wir spielen mit und auf dem Publikum. Das ist dieses Geben, Nehmen, Dynamiken erzeugen. Das ist so viel kunstfertiger, möchte ich mal behaupten. Also die Pointe richtig zu setzen. Also da ist so viel Handwerk und Können dabei. Wo so, glaube ich, stelle ich mal die steile These auf, so mancher tragische Charakterdarsteller einfach auch nicht mitkäme. Aber das ist ja der Lustige. Oh.
Ja, es ist ja eine Kunstform, die ja auch so eine Eigenständigkeit, ich finde es immer schwierig, das zu vergleichen. Also wenn du jetzt den Hamlet nimmst oder ein Schauspiel, dann ist es halt ein Theaterstück, das ist halt geskriptet, sag ich mal, ne? Da passiert halt recht wenig mit Interaktion Publikum. Bei einer Band, die spielt ihr Set, die wissen halt irgendwie, wo, wann, welcher emotionale Moment entsteht bei welchem Stück irgendwie, wo man mit dem Publikum spielt und mitsingt, bla bla bla, ist aber auch relativ stringent, oder du weißt halt, das ist irgendwie an jedem Abend gleich, weil wenn wir da jetzt halt irgendwie unser Nehmen und Geben machen, irgendwie, indem wir die Band spielt, das Publikum singt, bla bla bla, kennt man so. Und so bei der Comedy ist es ja sehr, ist ja eher so in Wellen und, und sehr, sehr so ein Abend. Weißt du, wie ich meine? Ja. So sehr, was du sagst, da spielst du ja wirklich die Klaviatur so mit dem Publikum. Deshalb kann man es sehr schwer schlecht vergleichen, finde ich. Aber ich gebe dir recht, dass ich den Faden verloren habe. Jetzt warte, und ich muss mal gucken, wo er ist. Ach, guck mal, da ist er ja. ich habe ihn nicht wiedergefunden. Ich wollte eigentlich sagen, was soll ich denn sagen?
Handwerklichkeit.
Ach so, diese Wertschätzung irgendwie, also der leichten Muse irgendwie oder so. Ne? Ich meinst du nicht, dass das in den letzten Jahren oder ich weiß jetzt nicht, ob Jahrzehnten, halt so im Bereich Comedy schon eine neue Wertschätzung bekommt, irgendwie einen höheren Zuspruch, mehr Publikum? Ja, nein, vielleicht.
Vielleicht, weil bei den Jüngeren ja auch so dieses amerikanische Stand-up daherkommt. Und da ist ja auch die Haltung der Bühnenfigur eine etwas selbstbewusstere. Ein anderes Beispiel, was mir einfällt, Otto Waalkes.
Ja, kenne ich nicht.
Ist im Herzen der Deutschen, gar keine Frage, aber ist natürlich auch so, wie da damals war ja auch so dieser Begriff Blödelbarde.
Ja, Blödelbarde.
Ja, das ist meine Aussage. Ja, Blödelbarde. Das ist ja nicht hohe Kunst, sondern Blödelbarde.
Ja, ja.
Und Otto setze ich erstmal parallel mit Loriot.
Ja.
Da ist ja eine andere Wertigkeit. Loriot, Vico von Bülow, Adeliger, auf der Couch sitzend, hat auch noch, was weiß ich, klassische Musik teilweise gemacht.
Und Cartoons so gemalt.
Ja, das übrigens stimmt. Aber Otto gilt, ach ja, der Otto halt, ne? Mhm. So, Otto hatte aber als einer seiner Autoren, war Robert Gernhardt.
Ja,
einer der besten und stärksten und unfassbarsten Künstler des komischen Gedichts.
Nicht nur Gernhardt, sondern halt mehrere Autoren. Ganz
Frankfurter Schule,
Die Frankfurter Schule. Also, die Legende geht ja, dass Otto halt eben, also Witze von denen geklaut hat und auf der Bühne vorgetragen hat. Damals gab es das Internet noch nicht so. Und das hat sich dann trotzdem irgendwie rumgesprochen und die sind halt ganz offensiv hingegangen und gesagt, wenn du sowieso schon klaust, dann können wir auch für dich schreiben.
Ja.
Und deswegen, also da ist natürlich die Wertigkeit schon per Name ja dann von den Autoren dahinter ist ja eigentlich dann schon
mehr. Ja gut, aber genau. So tief sind die Leute ja nicht.
Von dem man nicht weiß, so rein, aber ja, genau. Angeklagter, ihm wird zur Last gelegt, sie haben den Ast gesägt und so weiter. Das ist ja alles Gernhardt. Das ist ja, glaube ich, also ja, ne, oder halt diese ganzen Predigtsachen, ne? Schrieb an die Apachen, ihr sollt nicht an der Predigt klatschen. Das ist ja schon echt richtig gutes Zeug. Wird aber nicht so gesehen. Loriot, der hat sich einen anderen Anstrich verpasst. Der hat natürlich auch so dieses filigrane Meisterklasse, gar keine Frage. Aber bei beiden steckt sehr viel Handwerk, sehr viel Kunstfertigkeit dahinter. Oder noch ein anderes Beispiel, wo ich mich immer wieder frage, warum eigentlich? Helge Schneider.
Ja.
Helge Schneider ist, da sind wir uns einig, hohe Kunst bei dem, was er macht. Fast jedes Mal, wenn das Gespräch auf Helge Schneider kommt, wenn Leute mit mir reden, ich kenne das, wie ist das? Ich komme aus Mühlheim, ich bin ihm nur einmal am Rande übrigens begegnet, egal. Kenne ihn also gar nicht. Aber es wird immer gesagt, ja, das ist ja schon komisch, was er meint. Aber das ist ja auch ein sehr guter Musiker. Und ich frage mich immer, warum wird das dazu gesetzt? Also das Musikersein begründet quasi so, der kann ja auch was.
Ach so.
Ich glaube, wenn man sich aber sein Schaffen anschaut, ich glaube, meine Vermutung ist, Helge Schneider kennt sich verdammt gut aus in Clowns. Also da ist ja auch viel Clowneskes dabei. Improvisationstheater. Nehmen wir mal die Musik weg, ist da doch immer noch verdammt gutes, wertiges Zeug. In extrem abgefahrener Art und Weise. Aber Gesamtheit wird man, der kann ja auch richtig gut Jazz.
Okay, ja.
Und ich glaube aber, seine Kunst, seine Wortkunst ist am Jazz irgendwie angedockt. Genau dieses Assoziative und das ist wow.
Ja, Jazz oder ist ja auch Jazz.
Oder Werbejingles. Ja. Denn Haribo macht Kinder froh, klingt doch arg nach Katzenklo, ne?
So. Ich wäre jetzt eher gedanklich...
Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, nein,
das kommt immer so, diese wertige Begründung des Musikertums wird immer noch nachgeschoben, um das Komische zu erklären. Aber warum? Das Komische ist doch total geil.
Ja, nein, aber ich würde eher fragen, weil der Jazz ist ja auch viel Improvisation. Und dann schließt sich da für mich so der Kreis. Inhaltlich jetzt, aber gibt dir recht irgendwie. Also ich würde mir Helga auch angucken, wenn er keine Musik machen
würde. Ich würde mir sogar noch lieber angucken, wenn er keine Musik macht.
Ja, und das ist ja quasi, was er geschaffen hat, das ist ja, glaube ich, Jazz mit Wort.
Ja, finde ich auch. Also das ist irgendwie, also ich würde das auch, ja, kann ich nachvollziehen, habe ich auch schon mal gehört.
Aber immer so
dieses,
Aber der kann ja auch, ne? Also was weiß ich bei euch, wenn er so, also der Hilbring, also diese Fußballsachen, aber der kann ja auch richtig Öl. Der kann ja auch Aquarell mal. Irgendwann wird der mal in der AOK-Geschäftsstelle.
Ja, genau. Mit Essen-Kettwig, mit Hausfrauen aus Essen-Kettwig einen Aquarell-Workshop machen. Das sehe ich mich mittelfristig.
Das war jetzt ein sehr schöner Callback, wie unsere Comedy-Kollegen sagen würden. Würdest du Nachwuchs empfehlen, heutzutage Radio-Comedy damit anzufangen?
Boah, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, weil ich nicht genau weiß, wie dieses Feld sich weiterentwickeln wird. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Meinst du da Bezug auf, so, weiß ich nicht, TikTok und sowas? Das ja, ist so auch, vieles irgendwie auch. Jetzt ja.
Der Kanal. Ist
quasi demokratisch, ja, jeder
kann. Es gibt aber auch andere Pfefferminzbonbons.
Ich habe es jetzt schon viermal gesagt und ich will immer noch drauf zurückkommen. Und jetzt sage ich mal ganz kurz, wir kommen nochmal drauf zurück mit Radio. Aber da bin ich ja, ich habe es ja schon mehrmals, da bin ich ja wirklich neidisch auf euch. Ne?
Warum?
Weil ihr schafft, solche Gags, wo ich möglicherweise, also wenn ich sowas machen würde auf der Bühne, gäbe es so ein Raunen. Also und auch wenn es ein, und das kann auch ein Wohlwollendes sein. Und ihr schafft das, das nehme ich immer wieder wahr, da macht ihr da irgendwie ein Bild zu und dann wirkt der anders. Und ich krieg's mir nicht ganz erklärt. Das finde ich immer, wo ich denke, boah, wie machen die das? Auch irgendwie, was weiß ich, das ist der, dann ein Nackter in einem Auto fährt. Wer ist das? Das ist der Präsident. Jacques Chirac. Weißt du, sowas. Frag mich nicht, warum mir sowas einfällt. Aber und dann malt ihr das und dann so, natürlich, da kommt ja, glaube ich, auch Social Media euch sehr zugute. Ne, dass es dann dadurch verbreitet wird und Anerkennung findet und so weiter. Aber das geht.
Ich glaube, die visuelle Ebene ist halt wichtig. Oder bei den Leuten, die hebt das nochmal. Ja. Die dreht das schon mal in die richtige Richtung irgendwie und dass das irgendwie auch skurril oder witzig gemeint ist und so. Und ich glaube, das hilft halt einfach bei diesen platten Dingern. Wo ich auch manchmal so Feedback bekomme, wo ich nicht mehr so drauf achte hier und da, dass die Leute halt sagen, ach, der oder der Typ oder das Mädchen, die guckt dann irgendwie auch so schön bekloppt irgendwie und so. Weißt du, so Nuancen, wo man dann irgendwie ja auch das, was du gesagt hast auf der Bühne, ich guck nochmal dahin, mach mal die Pause. Das sind ja irgendwie dann so Kleinigkeiten in den Zeichnungen, wo die Leute ja schon drauf achten irgendwie und das wahrnehmen. Und die zeichnest ja dann halt, Cartoon ist ja immer kurz vor Torte in der Fresse oder kurz danach. Und das ist dann halt sind so Nuancen, die dann den Witz verstärken.
Ja.
Und wo die Leute dann sagen,
begründen noch mehr, ne?
Ja, so irgendwie oder irgendwie auch so, ja genau, so Typen, die da stehen, die können nur sowas sagen, weil die schon so deppert aussehen.
Ja. Es ist Sozialmedien sowieso absurd. Beispielsweise mal ein Cartoon gezeichnet, wo der Protagonist ein T-Shirt von den Broilers anhat. Und dann fangen dann auf einmal unter den Cartoon-Diskussionen an, dass das nicht das stärkste Album der Broilers sei, auf das sich das T-Shirt bezieht, sondern dass die alten natürlich sehr viel besser wären. Also Leute nehmen auch sowas gerne zum Anlass.
Ja, das ist dann ist man in dem Moment ist man nur Ausschlags, also der Startpunkt. Also
bei meinen Fußball-Cartoons, welche Ausmaße das annimmt, das ist
unfassbar. Natürlich. Also bei meinen Fußball-Cartoons am Anfang habe ich dann, weil es ganze Trainerdiskussion irgendwie unter einem Witz, irgendwie, der Witz gar nichts mehr damit zu tun hatte. Irgendwie gesagt halt, ja, Freunde, wenn es tut mir gut, irgendwie ist halt Reichweite und Traffic irgendwie, aber es verselbstständigt sich dann und die Leute ist nicht mehr Bezugnahme auf deinen eigentlichen Gag, sondern einfach.
Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, vor 2-3 Stunden. Die Kanäle haben sich geändert und die Art der Teilhabe ist dann eine andere. Also anders als bei der Lokalredaktion, da gab es dann Leserbriefe maximal und fertig. Und jetzt und da hat sich natürlich irgendwie was verschoben und da bin ich jetzt weit entfernt von früher, aber mehr Lametta. Es ist einfach anders und das ist nicht nur der Kanal, sondern auch eine Gestimmtheit, eine Gefühligkeit und so weiter, wie eine Haltung dazu. Und so, also Radio wird es weiterhin geben, seitdem ich mit Radio angefangen habe. Und das ist jetzt tatsächlich in diesem Jahr 30 Jahre her, meine Fresse.
Aber du siehst jünger aus.
Danke. Du auch. Sag ich mal.
In in der Grundschule schon angefangen zu haben mit Radio.
Radio wird es weiterhin geben, davon bin ich überzeugt, aber die Art des Aufnehmens, nein, es wird wahrscheinlich Radio-Comedy weiterhin auch geben, es wird da irgendwie, ich warte darauf, dass irgendwann mal jetzt was Neues passiert. Sei es von mir, sei es von anderen. Ich überlege natürlich auch, was kann man noch machen.
Ich glaube, man muss immer über die Darreichungsform sprechen, ne? Ja, also es gab genau, jetzt eine Zeit lang, gab es ja im WDR, haben die, glaube ich, Postillon eine Koop gemacht. Mhm. Und dann so nicht Fake News, sondern so Postillon News halt verpackt als Radio-Comedy, ja. wo ich so Störempfinden hatte, wo ja. ich sage, was soll das? Ja. Also irgendwie trenn das doch bitte und ja. jetzt fang nicht an, irgendwelche lustigen, falschen Nachrichten irgendwie in deinem Programm hier zu haben.
Funktioniert in dem Format auch nicht. Gelesen funktioniert's.
Ja, es ist halt Parodie. Ja, ich fand's halt doof irgendwie, weil aber man auch dran fühlen kann, dass man versucht, einen populären Kanal für sich zu gewinnen, um dann da halt irgendwie ja. Reichweite zu generieren.
Naja, aber also was ich immer mochte, also da war Sarko, war der Krachen komisch war, von der Lines, da habe ich den ganzen Familien Wahnsinn und Spaß abbauen können, abladen können. Das ist das Herzensprojekt tatsächlich, die von ja. der Lines.
Ich habe mal einen von der Line Gag gemacht, so ein One-Liner, wie heißt das, nicht ein One-Liner, ne? So, und da ging es irgendwie darum, dass die von der Leyen als siebenfache Mutter doch wissen müsste, wie man einkauft. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das ja. Waffen oder Masken waren oder so. Ja, ja. Und da hat mir dann eine Frau geschrieben, ganz böse, was ich denn für ein Frauenbild hätte irgendwie und
Teilhabe.
Ja.
Und dann gab es noch, also ich hatte einen Tatort mit Till, Hilbert und Udo, das war Wortspiel.
Ah, ja, das war eben. Auch lustig. Ja, das ist ja ganz
machen. Was lachen? Das war Gaga. Und dann gab es noch Schloss Koalitionsstein. Das ist auch so ein bisschen, ja. das ist so.
Welche Politiker waren dabei?
Ronald Bufalle. Das war der Schlossaufseher. Den habe ich angelehnt an Riff Raff von der Rocky Horror Picture Show. Und das, naja, ist eigentlich das, was meistens Spaß hat alles gemacht. Aber das war so sehr hörspielartig. Da habe ich eigentlich den Huibu in mir wiederentdeckt. Und da, glaube ich, liegt die größte Kraft von Radio-Comedy. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Hörspielartige, eine eigene kleine Klangwelt schaffen. Glaube ich weiterhin. Und ich glaube, wenn das, da gibt es verschiedene Wege, Mittel und so weiter. Es gibt diese eine Figur. Früher war es dann der, was weiß ich, Hausmeister. Hör mal, haben Sie auch gelesen heute? Ich habe das und das. Und dann kommt eine Minute lang ein Kommentar. Aber ich glaube, diese kleinen Klangwelten, da ist das größte Potenzial von Radio-Comedy weiterhin da.
Ja, weil das auch dich so ein bisschen entführt irgendwie. Ja.
Und du kennst die Protagonisten.
Genau, und dass man das Medium auch gut nutzt, ne? Weil dann, wenn dir zwei Minuten einer nur was erzählt irgendwie, ja, ist schön, aber da, wenn dann nochmal eine Tür aufgeht genau. und so, also es ist irgendwie wirklich so wie Hörspiel.
Also da kann ich junge Leute ermutigen, macht da mal was, ich bin sehr gespannt.
Oder bei Radio-Werbung auch mal das Potenzial des Mediums erkennen und Radio-Werbung gut machen. Ist ja teilweise katastrophal. Ja, aber das ist jetzt das ein anderes.
Das ist ja ein Thema, da habe ich mich ja dieses ein oder andere Jahr mit beschäftigt, irgendwie das Spot zu schreiben und aufzunehmen und so. Und
da muss ich jetzt sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle kommt in mein Programm und achtet auf das Intro, bevor ich auf die Bühne komme.
Aha, das ist jetzt
das ist ein guter Cliffhanger.
Das,
auf jeden Fall.
Weil das setzt genau da an und es folgt eine Geschichte, die wohl die beknackteste und abgefahrenste Geschichte ist, die ich jemals in meinem Bühnenleben erlebt habe.
Okay, da können Sie sich jetzt schon drauf freuen, wenn Sie sich gleich auch schon mal eine Karte kaufen, ne?
Zum Beispiel.
Zu lesen in den Shownotes.
In den Shownotes, ja. Weil René ist in der Republik unterwegs.
Viel in NRW.
Aber auch
woanders, ja.
Auch woanders. Da gucken Sie mal rein, da gehen Sie mal hin, bitte. Das würde ich jetzt sagen.
Ne? Vielen Dank, dass du heute da warst.
Toll mit euch. Ich könnte ja auch
danke. Ja, ich auch.
Es fühlt sich ja an, wie gerade.
Wir könnten noch stundenlang weiterreden.
Wir reden auch. Ich habe vielleicht noch Fragen. Wir werden jetzt im Nachhinein noch einen Kaffee trinken. Und aber dann
vielleicht, weil es so gut gelaufen ist, ist ja. René auf jeden Fall einer der Kandidaten, der Aspiranten, ein zweites Mal eingeladen zu werden. Und vielleicht sollten wir das jetzt einfach nicht zu ausreizen.
Ja, nein, natürlich nicht. Wir müssen...
So. Tschüss.
Danke, danke René.
War sehr schön. Ich danke euch.
Ciao.
Super.